Wieder war dasselbe Gestotter unverständlicher Silben zu hören. Es ging im Gejohle der Klasse unter. »Lauter!« schrie der Lehrer. »Lauter!« Da entschloss sich der Neue zum Äußersten. Er riss den Mund weit auf und brüllte aus voller Lunge, als wollte er jemanden rufen, »Charbovari!« Da brach mit einem Schlag ein Höllenlärm los, steigerte sich in einem tollen Crescendo, schrille Stimmen gellten, man heulte, kläffte, trampelte, man gröhlte in einem fort, »Charbovari! Charbovari!« Dann wurden noch vereinzelte Rufe laut, der Lärm legte sich mühsam wieder und flackerte da und dort plötzlich in einer Bankreihe wieder auf, wo zuweilen wie ein schlecht losgegangener Knallfrosch ein ersticktes Lachen aufprustete. Doch nun hagelte es Strafarbeiten und nach trat wieder Ruhe in der Klasse ein. Der Lehrer hatte schließlich den Namen Charles Bovary verstanden, hatte ihn sich diktieren, buchstabieren und nochmals vorlesen lassen und befahl nun, ohne lange zu fackeln, dem armen Teufel, sich auf die Strafbank vor dem Katheder zu setzen. Er wollte sich hinbegeben, blieb dann aber zögernd stehen. »Was suchst du?« fragte der Lehrer. »Meine Kap-« antwortete schüchtern der Neue und blickte sich unruhig um. 500 Verse, die ganze Klasse.« Diese mit wütender Stimme verhängte Strafe verhütete, wie das Quus Ego, einen neuen Tumult. »Ruhe!« gebot der Lehrer entrüstet und wischte sich mit dem Schnupftuch, das er aus seinem Käppchen hervorholte, die Stirn ab. »Und du, der Neue, du schreibst mir 20-mal den Ausdruck »Ridiculusum« ins Reine.« Dann setzte er freundlicher hinzu, »Na, deine Mütze wirst du schon wiederfinden. Gestohlen hat sie niemand.« Nun trat überall wieder Ruhe ein. Die Köpfe beugten sich über die Hefte, und der Neue bewahrte 2 Stunden lang eine musterhafte Haltung, obschon ihm ab und zu ein Papierkügelchen von einer Federspitze abgeschnellt ins Gesicht spritzte. Aber er wischte es mit der Hand ab und saß bewegungslos und mit niedergeschlagenen Augen da. Abends, im Arbeitssaal, holte er seine Ärmelschoner aus dem Pult, brachte seine 7 Sachen in Ordnung und linierte sorgfältig sein Papier. Wir sahen, wie er gewissenhaft arbeitete, jedes Wort im Wörterbuch nachschlug und sich redliche Mühe gab. Zweifellos verdankte er es dem guten Willen, den er an den Tag legte, dass er nicht in die untere Klasse absteigen musste, denn wenn er auch seine Regeln einigermaßen kannte, so war er doch recht unbeholfen im Ausdruck. Die lateinischen Anfangsgründe hatte ihm der Pfarrer seines Dorfes beigebracht, da ihn seine Eltern aus Sparsamkeit erst so spät wie möglich aufs Gymnasium geschickt hatten. Sein Vater, Charles Denis Bartholomé Bovary, ein ehemaliger Bataillonsarzt, war um 1812 wegen irgendwelcher Machenschaften bei den Aushebungen ins Gerede gekommen und hatte damals den Dienst quittieren müssen. Darauf hatte er sich seine persönlichen Vorzüge zunutze gemacht und so nebenbei eine Mitgift von 60.000 Franken ergattert, die sich ihm in der Tochter eines Mützen- und Strumpfhändlers bot. Sie hatte sich in sein schneidiges Auftreten verliebt. Er war ein schöner Mann, ein Maulheld und Säbelrassler, klirrte mit seinen Sporen und trug einen Backenbart, der mit dem Schnurrbart zusammengewachsen war. Er hatte Ringe an allen Fingern und kleidete sich mit Vorliebe in auffallende Farben. So bot er ein seltsam zwitterhaftes Bild. Halb tapferer Haudegen, halb Draufgänger und leichtlebiger Handelsreisender. Nach der Hochzeit lebte er 2-3 Jahre vom Vermögen seiner Frau, aß gut, stand spät auf, rauchte lange Porzellanpfeifen, kam erst nachts spät nach dem Theater nach Hause und saß in den Kaffeehäusern herum. Dann starb der Schwiegervater und hinterließ nur wenig. Er war empört, wurde Fabrikant, verlor dabei eine ziemliche Menge Geld und zog sich daraufhin aufs Land zurück, wo er viel Geld herauswirtschaften wollte. Da er sich aber nicht besser auf die Landwirtschaft als auf die Kattunfabrikation verstand und auf seinen Pferden ausritt, anstatt sie vor den Pflug zu spannen, seinen Apfelwein flaschenweise selbst trank, statt ihn zu verkaufen, das schönste Geflügel seines Hühnerhofs aufaß und seine Jagdstiefel mit dem Speck seiner Schweine schmierte, dauerte es nicht lange, bis er merkte, dass es besser war, ein für allemal die Finger von allen Spekulationen zu lassen. Für 200 Franken im Jahr pachtete er in einem Dorf an der Grenze zwischen der Gegend von Caux und der Picardie ein Anwesen. Halb Bauernhof, halb Herrenhaus. Verbittert, von Reue gequält,